84.
So, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Plattform. Heute am Montag ist heute, fällt mir gerade erst wieder ein, macht aber nichts. Wir haben heute zu Gast den Heinz Koch vom Theater Neu-Ulm. Da hatten wir letztes oder vorletztes Jahr auch eine ganze Reihe, die haben wir zwischendurch abgebrochen, weil der Heinz selber hier bei uns Radio gemacht hat, Kulturradio am Mittwochmorgen. Aber seine Liebe und sein Engagement zum Theater haben ihn dann hat einfach keine Zeit mehr dafür gehabt. Leider, vielleicht schaffen wir es ja, ihn jetzt wieder ein bisschen öfter hier reinzuholen. Deswegen dachte ich mir, ich lade ihn einfach in die Plattform ein. Hallo Heinz.
Schönen guten Tag, hallo.
Wie geht's dir denn?
Prima, ganz gut. Sehr gut, ja.
Ich habe jetzt gelesen, dieses Jahr ist der Zusatz zu Theater Neu-Ulm die kleine Komödie am Petrusplatz. Letztes Jahr war es noch Theater mit Sinn und Spaß. Hast du da jedes Jahr einen anderen Slogan?
Alle zwei Monate?
Ja. Echt?
Wir haben das Verschiedenste schon versucht. Zum Beispiel haben wir gesagt, intelligentes Theater. Das habe ich dann wieder gestrichen, weil das war abschreckend. Die Leute haben gesagt, intelligent? Nein. Und dann haben wir schon gemacht, Leben pur, Theaterleben pur und viele andere auch. Jetzt bleiben wir mal die kleine Komödie am Petrusplatz. Hat den Grund, dass die Leute immer fragen, wo seid ihr denn jetzt? Die finden uns gar nicht so richtig. Oft stehen sie bei uns vor dem Büro, das in der Friedensstraße ist, da ist aber nur ein Büro. Mhm. Und dann stehen sie manchmal auch an der Stelle, wo früher das Theater war. Und zuerst haben sie gesagt, hier ist ein tiefes Loch, wo ist denn das Theater? Jetzt ist da so ein, ich finde, hässlicher Bau. Im Moment sieht er noch hässlich aus. Da ist aber auch kein Theater drin, eine Baustelle, also nicht eine Ruine, aber eine Baustelle. Ja, und dann telefonieren sie 7:45. Wir wollen doch zu euch ins Theater. Wo seid ihr denn? Ja.
Und dann musst du sie erstmal dahin lenken.
Ja, quasi. Ja. Das Blöde ist auch noch, wir sind ja in der Hermann-Köhl-Straße 3. Die Hermann-Köhl-Straße kennt man zwar in Neu-Ulm, aber die Nummern 1 bis 5, die sind in so einer kleinen Fußgängerpassage und die sind nicht mal im Navi verzeichnet. Das heißt also, wenn man mit dem Auto da hinkommen will, weil es eine Fußgängerpassage ist, findet nicht dahin. Und da muss man immer Hilfsmittel, zum Beispiel fahren Sie in die Tiefgarage am Petrusplatz, gehen Sie zum Aufzug, gehen Sie nicht über los.
Genau, habe ich auch gerade gedacht. Und seit wann bist du jetzt dort? Und du hast den, der Platz selber heißt doch jetzt auch Theaterplatz, ne?
Das haben wir so genannt, ja. Manche waren auch, vorgestern waren ein Hausbewohner auch da, der zum ersten Mal im Theater war und aber jetzt doch ganz stolz immer seinen Leuten sagen kann, wenn die fragen, wo er wohnt, ja, neben dem Theater und das Theaterplatz. Und er hat gedacht, das würde offiziell, da muss ich jetzt mal gucken. Der Bürgermeister ist ja gerade neu gewählt worden, vielleicht kriegen wir es hin, dass wir ihn in den nächsten Jahren mit seinem Gemeinderat dazu bringen, dass wir ein Stückchen Theaterplatz nennen. Mal sehen.
Ja, schauen wir mal. Wenn er zuhört, Theaterplatz wäre, fände ich ganz gut.
Wäre gut, ne?
Ja, ja, schon, total. Dann wäre es die kleine Komödie am Theaterplatz.
Genau.
Okay, jetzt ist die letzte Folge aus der Reihe mit dem Theater Neu-Ulm jetzt schon fast auf den Monat oder im Prinzip auf den Monat genau ein Jahr her. Ist lustig, oder?
Nee.
Doch? Ich habe extra nachgeschaut, das war April 2. Ach nee, ist ja noch gar nicht April. Na gut, Fastenjahr.
Aha.
Und viele wissen vielleicht gar nicht mehr, oder wir haben auch viele, die irgendwie neu nach Ulm kommen und zuschalten und gar keine Ahnung haben, wo, was, wie, wann, wo. Wie hast du angefangen mit Theater in Neu-Ulm und wo warst du vorher?
Mit Theater in Neu-Ulm haben wir vor ungefähr 20 Jahren angefangen, weil da der Vorgängerbetrieb insolvent geworden ist und nicht mehr zahlen konnte und so weiter. Und da war das vakant und da haben wir uns auch beworben, allerdings nur im Paket mit einem Gastronomen. Und da das Haus damals der Brauerei in Memmingen gehörte, wollten die mal endlich wieder einen Gastronomen haben, der auch Pacht bezahlt und das Bier abnimmt und so. Und der hat uns im Paket mitgenommen. Da haben wir nur einen ganz kleinen Raum gehabt, der so groß war, wie jetzt unser Theater ist, nämlich ungefähr 75 Plätze und da haben wir dann proben dürfen und haben auch spielen dürfen und dann ist aber auch der Kneipier dann nicht mehr solvent gewesen, er musste auch aufgeben, nur wir blieben noch übrig und das ist ja erstaunlich, da sind wir auch stolz drauf, dass wir so kleines Theater jetzt über 20 Jahre lang schon existent sind, die ersten 5 Jahre ohne Subventionen, im Moment werden wir unterstützt, aber auch relativ gering, muss man sagen, wenn man das vergleicht mit vielen anderen, ist auch sogar unterhalb des Gehaltes zum Beispiel einer bestimmten Kategorie von Beamten in der Stadt. Also die Gesamtsubvention ist geringer als das, was die im Jahr kriegen. Also es ist nicht so riesig, aber wir kriegen es hin, dass wir uns über Wasser halten. Vor allen Dingen natürlich auch, weil wir immer wieder was finden, was das Publikum gut findet. Und das ist natürlich sehr schwer, Man hat nicht immer was, was das Publikum auch unbedingt in Massen sehen will. Als Theatermensch ist man aber auch immer angereizt, wieder wie die Kuh aufs Eis zu gehen und irgendwas zu machen, was man selbst gut findet und was aber das Publikum in der breiten Masse nicht so richtig annehmen will, weil heutzutage die Menschen sich einfach, bei uns jedenfalls hier in der Gegend, wollen sich amüsieren, die wollen sich einfach unterhalten lassen. Und zwar nicht, Unterhaltung kann ja auf sehr angestrengtem Niveau sein, sie wollen sich auf leichte Weise unterhalten lassen. Das ist jetzt kein böses Wort gegen das Publikum, das sind die Zeitläufe, da kann man nichts machen. Und wenn das Freizeitbudget ausgegeben werden soll und es gibt so viel Konkurrenz wie in Ulm und Neu-Ulm, ja, da muss man sich unheimlich strecken, dass man da irgendwo mithalten kann. Und das hat keinen Zweck zu glauben, man sei im künstlerischen Elfenbeinturm und hätte eine Nische gefunden und müsste jetzt, was weiß ich, irgendwie ständig irgendwie die Problemsachen machen. Weil die Leute einfach sagen, scheiße, Probleme haben wir am Tag genug. Wenn wir abends mal irgendwo hingehen, dann wollen wir nicht ganz verblödet werden, aber auch nicht immer unbedingt den Kopf noch so arg anstrengen müssen, sondern wir uns unterhalten lassen.
Wobei du ja zwischendurch dann doch auch schwere Kost bringst. Da erinnere ich mich gerade an das Stück, das war letztes Jahr, was du gespielt hast, und das war ja brachial, der Oberhammer. Was war das nochmal? Mir fällt es gerade nicht ein.
Du meinst die Enthüllungen aus dem Kellerloch von Dostojewski. Ja, ja, klar.
Also da machst du schon auch andere Sachen. Du tust nicht nur unterhalten, sondern bringst auch schwere Kost. Und das, also die Leute waren begeistert und der Laden war voll.
Ja, es ist so, dass wir immer wieder den Versuch machen, etwas Spezielles zu bieten. Es gibt ja, wie unlängst in irgendeiner Publikation geschrieben wurde, sind wir so ziemlich die letzte kulturelle Bastion in Neu-Ulm. Wir sind aber nicht nur eine kulturelle, sondern auch eine künstlerische Bastion. Und Künstler sind nicht immer nur Kulturschaffende. Das ist nicht identisch. Also wenn man Kunst machen will, dann ist das was ganz Spezielles. Das könnte man jetzt länger ausführen. Ich will aber keine Definitionen bringen. Nur Künstler sind nicht 365 Tage im Jahr und dann auch nicht rund um die Uhr Künstler, sondern immer nur zu bestimmten Zeiten, wenn sie halt ihre Kunst machen. Und wenn wir die machen wollen, dann muss es etwas sein, das ist das Wesen von Künstlern, dass Fragen aufgegriffen werden, die vielleicht uralt sind, aber neu gestellt werden müssen oder vielleicht sogar neue Fragen. Und mit Neuem will sich also die breite Masse im Grunde nicht beschäftigen. Das kann man von jedem Rockkonzert mitnehmen, dass eigentlich, wenn da eine bekannte Band auftritt, nehmen wir mal irgendwelche ganz riesigen wie die Rolling Stones oder so, die müssen halt immer ihre Satisfaction nochmal spielen, müssen immer nochmal irgendwelche alten Kamellen spielen. Wenn die dann nur neues Material bringen würden, wären die Leute enttäuscht und würden sich wahrscheinlich abwenden. Das geht bis hin zu Schlagerfuzzis, die das auch machen müssen. Und bei uns ist das Gleiche. Man muss irgendwie Dinge auf Lager haben, die Leute halbwegs kennen und wo sie was mit anfangen. Wenn du nur experimentierst oder nur angestrengte Sachen machst, dann bist du irgendwann ganz alleine da und dann kannst du dich sonnen und sagen, ich hatte tolle Fragen, ich habe toll was für die Zeit getan, aber es wollte keine Sau hören.
Jetzt hast du quasi so eine Art Mischung aus beidem gemacht. Ein komisches Drama von UNESCO hast du gerade am Laufen oder es läuft schon eine ganze Weile lang, und zwar die Unterrichtsstunde. Darüber unterhalten wir uns gleich und machen eine kleine Musikpause. Du hast eine CD mitgebracht und zwar vom Trio Tino, und da lassen wir jetzt mal die Nummer 1 laufen.
Ja, hallo. Also hier ist die Plattform, sage ich jetzt mal. Als Gast bin ich hier, der Heinz Koch.
Am Mikro ist Paolo.
Ja, hallo. Wir wollten uns ein bisschen über das Theater Neu-Ulm unterhalten.
Ja, und gerade eben lief vom Trio Tino was. Die waren jetzt auch erst bei dir, ne?
Ja, die waren gestern Abend bei uns, haben ein ganz tolles Konzert gegeben. Es war ein Doppelkonzert. Es war einmal Trio Tino. Die waren auch dann unlängst im Club Orange im Einsteinhaus. Da haben sie auch ein tolles Konzert gegeben. Die haben nämlich ihre neue CD rausgebracht. Die heißt einfach Trio Tino. Und der Untertitel Sherry Tango. Trio Tino in der Besetzung E- und Kontrabass macht der Markus Braun. An der Gitarre ist der Tindaro Adamo, italienischer Abstammung. Und der Saxophonist in allen möglichen Versionen des Saxophons ist der Dieter Kraus, Sopransex und Altsex. Ja, gestern Abend tolles Konzert. Außerdem ist der Dieter Kraus ja Lehrer für Saxophon an der Musikschule in Ulm und hat dort ein Quartett zusammengestellt aus zwei jungen Frauen und zwei jungen Männern, die jetzt auf den Landeswettbewerb Jugend musiziert gehen, weil sie hier weitergekommen sind, regional ausscheidet. Der ist, glaube ich, in 14 Tagen ungefähr, dieser Landesausscheid. Mal sehen, wie sie da abschneiden. Die haben gestern den zweiten Teil des Abends bestritten und haben auch beim Publikum Mordserfolg eingeheimst. Es ist ja so, dass der Dieter Kraus selbst auch ein Saxophon Ensemble hatte oder noch hat, Saxoforte, das waren also vier Saxophonisten auch, und vier solche Bläser machen doch ganz schön viel Wirbel. Das ist nicht so leise Musik und man kann da alles Mögliche machen. Wir werden gleich noch ein paar Beispiele hier haben. Nur Saxophon ist mir auch ein bisschen näher gekommen, weil ich durch Zufall letztes Jahr in Belgien gewesen bin, auf 4 oder 5 Ferientage.
Du warst durch Zufall in Belgien?
Ja, ich wollte da gar nicht hinfahren. Das hat mich irgendwas zu verlockt, auch was Kulturelles, was total Blödes, kann ich ja mal erzählen. Ich habe irgendwo im Stern gelesen, in der Rubrik dort wohnen, wo andere Urlaub machen, über Namur in Belgien, an der Maas, 100.000 Einwohner. Und da war derjenige, der seine Stadt da vorgestellt hat, ein Typ, der war früher Banker und hat dann also das aufgegeben und hat sich ein Häuschen gekauft, mitten in der Stadt, so ein ganz kleines mit 2 Stockwerken, und hat da eine Buchhandlung in der Parterre eingerichtet. Und zwar, die Buchhandlung führt ausschließlich Kochbücher, nichts anderes. Der hat 5.000 Kochbücher. Und dann kannst du auch noch ganz besondere Töpfe da kaufen, also ein paar kleine Utensilien für die Küche. Und im ersten Stock hat er eine Showküche eingerichtet. Und das hat mich so gereizt, dass ich gesagt habe, da fahre ich mal dahin irgendwie. Und daran sieht man eigentlich, kann ich an mir selbst ablesen, wenn kulturell was Besonderes geboten ist, egal was es ist, dann findet man das reizend in dem Sinne, dass man es einen Reiz, dahin zu fahren. Es ist attraktiv, es zieht einen an, hat mich auch angezogen. Und neben Namur, sagen wir mal, flussaufwärts, ein klein bisschen weiter, ist die Stadt Dinant. Die war mir auch völlig unbekannt. Da bin ich so hingefahren und habe mich gewundert, wieso da mitten im Sommer Weihnachtsbeleuchtung hängt. Und die Weihnachtsbeleuchtung, es waren nur Saxophone. Und dann bin ich hinterher drauf gekommen, es gab die Rue des Sax und so weiter. Da ist nämlich der Adolf Sax geboren, der hat das Saxophon erfunden vor 150 Jahren. Ach,
schau an.
Ja, und zwar genau konstruiert. Der hat ganz einfach versucht, Musikinstrumente zu schaffen. Und zwar sind es ja 6, gehen von irgendeinem Piccolo-Saxophon bis zum Bassbariton oder Bariton-Saxophon, also ein Riesenteil noch. Und die sind jetzt in allen möglichen Versionen in die Norden. Die sind wie diese Kühe und die Spatzen früher in Ulm, stehen da auf der Brücke, alle 50 Meter steht so ein Saxophon, bunt angemalt. Ja, gibt die Rue des Sax, da gibt es ein Museum, wo, in seinem Geburtshaus praktisch, wo die ganze Geschichte erklärt ist. Dann hängen an den Straßenlaternen welche, es gibt einen Brunnen mit einem Riesensaxophon und dann gibt es natürlich ein Wahnsinnsfestival da, wo Leute auftreten, die Saxophon spielen, und zwar ganz große Orchester, und das jedes Jahr. Und dann gibt es auch Jugendwettbewerbe, und ich muss es dem Dieter Kraus nochmal erzählen, vielleicht weiß er das auch längst, das wäre ganz lustig, weil, wie gesagt, unser Trio Tino, von dem wir jetzt nochmal was spielen, ist auch ganz gut unterwegs. Ich würde jetzt mal vorschlagen, wir spielen noch einen von den 3 Titeln, die der Gitarrist, der Tindaro Adamo, gespielt hat, nämlich die Nummer 4, die heißt Il Tuo.
Und wir sind wieder zurück in der Plattform auf der 102,6. Zu Gast ist Heinz Koch vom Theater Neu-Ulm, der Kleinen Komödie am Petrusplatz und vielleicht bald der Kleinen Komödie am Theaterplatz in Neu-Ulm. Viele Leute nennen das Kleinod von Neu-Ulm. Das finde ich auch ganz schön, denn dem stimme ich persönlich zu. Ich war auch schon da und heute ist der Heinz hier. Hallo Heinz nochmal.
Hallo, schönen guten Tag.
Wir spielen gerade Musik von der CD, die du mitgebracht hast, denn ja, das war das Trio, das jetzt erst gestern bei dir aufgetreten ist.
Ja, und wir versuchen ein bisschen sowas zu machen bei uns im Theater, was eben den normalen Rahmen des Sprechtheaters sprengt. Es gibt ja nicht viele Plätze, an denen was Unterschiedliches im Laufe des Jahres immer so stattfindet. In Neu-Ulm gibt es zwar Glacis-Veranstaltungen und es gibt dann irgendwann eine Caponiere 4 Sachen, die sind aber ziemlich begrenzt immer auf bestimmte Zeiträume. Vor allen Dingen dann, wenn das Wetter halbwegs brauchbar ist. Bei uns geht es ja das Jahr über rum, und dann, wenn das Wetter etwas besser wird, eben nicht mehr, dann müssen wir pausieren, weil die Leute nicht so gerne in dunkle Theaterräume gehen. Wir werden aber im nächsten Jahr, die Hoffnung ist ganz groß, doch im Innenhof der Museen am Petrusplatz wieder, also im Edwin-Scharf-Museum, Freilichttheater machen, vielleicht sogar mit unserem Pocket Klassiker Festival, was wir eigentlich alle 2 Jahre machen wollten. Es wäre dieses Jahr dran gewesen, aber da ist irgendwie doch viel dazwischen gekommen und sind aber die ersten Anfragen. Ich habe hier gerade zum Beispiel gerade eben reinbekommen von Bridge Markland aus Berlin die Anfrage, was denn mit dem Pocket Classical Festival in diesem Jahr ist. Sie war ja bei uns mit Krug in the Box, also den zerbrochenen Krug, hat sie gespielt als Solo. Und jetzt ist sie gerade dabei, wie ich hier lese, Leonce und Lena zu machen als viertes Stück. Sie hat dann insgesamt 4 Produktionen. Die Premiere wird im September sein. Also werden wir sie damit auch holen können, wenn wir wollen. Sie hat noch Faust auf Lager und die Räuber von Schiller. Immer als Solofrau in Deutsch und in Englisch. Was sie immer dazu bringt, dass sie in Toronto und sonst wo überall jenseits des großen Teiches rumspringt bei den ganzen Goethe-Instituten und sowohl in Deutsch auch in Englisch ihre Stücke spielt. Und sie hat auch bei uns eine ganz tolle Resonanz gehabt mit dem, was sie gemacht hat. Verrückte Frau und wir hoffen, dass wir beim nächsten Mal auch dabei haben. Und sowas können wir dann also anbieten, vielleicht nächsten Sommer im Innenhof der Museen. Ansonsten, wie gesagt, sind wir im Sommer etwas gehandicapt, weil die Leute lieber im Freien sind und sich dann nicht unbedingt in dunkle Räume setzen wollen.
Wovon hängt das ab, dass das jetzt passiert im Sommer? Das wäre super toll.
Ja, ob wir diesen Sommer das noch schaffen, weiß nicht. Ich hatte jetzt ausgegeben als Parole, dass ich in den nächsten 14 Tagen noch einen Schrieb fertig mache, den mir jemand weiterschicken will an Leute, die er kennt, von denen er glaubt, dass sie mitmachen. Ich brauche einfach vorweg die Zusage von ungefähr 20.000 Euro. Das ganze Festival kostet zwischen 20.000 und 25.000. Beim ersten Mal, muss ich ehrlich gestehen, habe ich da zu viel zugebuttert, als dass ich das nochmal machen könnte. Beim ersten Mal war das gut, habe ich auch gerne gemacht. Das waren sogar 8.000 Euro, die ich aus meiner Tasche, aus dem Ersparten der vielen vergangenen Lebensjahre, mir aus der Tasche geleiert habe. Aber es hat sich gelohnt, weil es einfach für uns ganz toll war. Aber wenn es jetzt weiterlaufen soll, dann muss die Stadt begreifen, dass es für sie ein Vorteil ist. Und wir wollen ja so ein bisschen propagieren, wenn es ein bisschen mehr Ulm sein darf, dann Neu-Ulm.
Also, ja, das ist gut.
Ja, weil Neu-Ulm darf nicht so ein Anhängsel sein und immer so der Hinterhof. Und wenn sogar Ulm seine Quartiere wie auf dem Kreuz oder die Ulmer Gasse mit Quartiersmanagement auffrischen will und da was tun will, dann kann man nicht sozusagen den ganzen Stadtteil Neu-Ulm brach liegen lassen und da nur Betonbauten hochziehen. Da muss auch kulturell und künstlerisch was passieren. Und dazu zählt auch das, was wir machen. Ich muss jetzt mal einen kleinen Einschub machen, Paolo. Ich weiß, dass mir uns ein paar Leute zuhören über den Livestream, auch aus München, aus Berlin. Da sind welche dabei, die ich unwahrscheinlich gerne nach Neu-Ulm holen würde. Aber dazu fehlt uns einfach das Geld. Das sind so interessante Menschen. Ein paar haben wir auch im Kulturradio schon gehabt in der Vergangenheit.
Die Bridge war auch im Interview im Kulturradio,
wenn ich mich recht erinnere. Ja, ne? Dann der Bernd Späth zum Beispiel, ein Autor und ein verrückter Abenteurer sozusagen, der 5 Monate lang in der Arktis alleine gelebt hat, mit 2 Eisbären gerungen hat sozusagen.
Das warst du, oder?
Nein, der Bernd Späth heißt er. Ach so, der Eisbär war ich? Nee. Nee, das war... Das war schon eine tolle Begegnung mit ihm und auch im Radio toll. Und der hätte eine Wahnsinns-Performance auf Lager, wenn man das schaffen könnte. Und das ist das Blöde, dass wir jetzt unseren Laufenbetrieb auf die Reihe kriegen, aber nicht ausgestattet sind, um solche Sonderdinge zu machen. So machen wir dann Chaoslesen zum Beispiel. Ja, das machen wir jetzt am nächste Woche Donnerstag wieder. Diesmal mit Manfred Eichhorn als lebendigem Gästebuch. Da können wir noch was zu sagen zum Chaos lesen. Wir haben diese Woche zu Gast Hannelore Jäger mit Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann, ein Solo, musikalisch-literarisches Kabarett. Sie hat als Begleiter den Hannes Kalbrecht. Und das ist am Donnerstag, den 3. um 20 Uhr und am 10. um 20 Uhr eben das Chaos lesen. Das sind jetzt die Versuche mit Bordmitteln sozusagen, wo man jetzt nicht unwahrscheinlich in die Tasche greifen muss, wo man hofft, dass so viel Publikum kommt, dass die Kosten wenigstens gedeckt sind. Dinge zu machen, die jetzt keine Routine sind, die etwas aus der Reihe fallen. Letztes Jahr haben wir dann zum Welttag der Poesie was gemacht, da warst du ja dabei.
Ja, das war super toll.
Ja, dann haben wir gedacht, da kommt jetzt jemand und lädt uns ein oder ergreift die Initiative, war nicht so der Fall. Es wird dann wieder kommen, die wiederholte Gedenkerei, sage ich mal etwas despektierlich, an das Bücherverbrennen. Auch das wäre immer ein Anlass, einen schönen Abend zu machen. Einen wunderbaren Abend mit sehr viel Nachdenklichkeit. Da hatten wir eine tolle Spielidee. Aber auch da müssten die Leute sich aufraffen, müssten mittun. Da muss man dann mehr Engagement und Eifer aufbringen. Im Herbst zum Beispiel kommt wieder der 9. November, der im 20. Jahrhundert viermal einen ganz wesentlichen Einschnitt im Leben der deutschen Menschen geschaffen hat. Die könnte ich jetzt hier aufzählen, lasse ich aber mal weg. Das ist dann jedenfalls das letzte, rundet sich mit 35 Jahren dann, glaube ich, schon wieder. Müsste man auch wieder machen mit Gästen, die man einlädt. Das sind so Ideen, die wir haben, wo wir jetzt nicht einfach nur, obwohl das auch schwierig genug ist, inszenieren und spielen, sondern wo wir über das hinaus manchmal nur für einen Abend was machen, was irgendwie auch doll wäre und was aber eben sich durchsetzen müsste. Und wenn wir mehr Geld hätten, dafür mehr Werbung könnten, machen könnten und so, dann wäre es natürlich ideal. So fuschen wir uns so ein bisschen so durch die Gegend. Und die, die jetzt zuhören und von ferne mitlauschen, denen sage ich, ich bin immer noch dran, euch irgendwie daherzukriegen wieder. Und irgendwie gelingt es mir auch, das weiß ich. Also wenn wir es zusammen probieren, klappt es.
Das war Joe Kraus, der gespielt hat mit dem Trio Tino. Tinto, hab an Rotwein gedacht. Sorry, Heinz. Heinz Koch ist bei mir zu Gast in der Plattform auf der 102,6 bei FreeFM. Wir sprechen über das Theater Neu-Ulm. Hallo, Heinz.
Hi, ja. Guten Tag.
Ich habe dich vorher gefragt, ob du selber schon mal ein Instrument gespielt hast. Du hast gesagt, nein, aber du warst in einer ganz besonderen Band. Was war das denn für eine?
Ja, vor Jahrhunderten, sage ich mal, war das viel mehr im Gange. Da gab es sowas, das nannte sich Skiffle Group. Das waren so Seitenlinien von Dixieland und sowas. Skiffle Group in Amerika, sehr viel protegiert und auch ausgeübt. Es gibt heute noch, wenn man zum Beispiel Playing the Change eingibt auf YouTube beispielsweise, das ist eine ganze Bewegung, das ist fast wie ein internationales Ensemble aus allen Weltteilen zusammengesetzt.
Das kenne ich, Playing for Change, das ist super genial.
Ja, und Playing for Change, da ist auch ein Amerikaner dabei, der spielt auch ein Instrument, was man in Skiffle Groups immer gespielt hat, nämlich Waschbrett. Das ist dieses, wo die Leute früher drauf gewaschen haben. Eben, das ist so gerillt gewesen und man hat sich normalerweise da Fingerhüte, metallene Fingerhüte, mit denen man das Einstechen der Finger beim Nähen verhindern wollte, die hat man sich auf alle 5 oder auf alle 10 Finger gesteckt. Und dann hat man auch irgendwie Schlagzeug dazu gemacht. Manche haben sich schon so ein kleines Becken besorgt. Der Typ da bei Playing for Change, der hat zum Beispiel einfach 2 Blechdosen unten dran, auf denen er sozusagen ein bisschen noch mit den Fingern auch ein bisschen Rhythmus machen kann. Und dann wird eben so gecrasht darüber sozusagen. Und die anderen Instrumente bei Skiffle Groups waren etwa so ähnlich. Also statt Schlagzeug Waschbrett. Statt Trompete zum Beispiel hatte man nur ein Mundstück, dann Wasserschlauch vorne drauf und darauf so ein Trichter, mit dem man so Flüssigkeiten umfüllt. Das war dann also eine Ersatztrompete. Und der Bass, der wurde gemacht, besonders beliebt waren solche Basaltholz oder so, also ein ganz feines Holz, so Teekisten, so leichte Teekisten, die aber großvolumig waren. Und da hat man dann einen Besenstiel genommen und so eine Wäscheleine. Und die konnte man dann also mehr spannen oder weniger spannen und dadurch wurden die höher oder tiefer die Töne. Und dann hat er also mit dem Handschuh, damit die Finger nicht so wund wurden, hat er dann daran gezupft. Und ein Instrument war dann eben, meinetwegen Klarinette oder Klavier oder ein Melodieinstrument und Gesang natürlich. Und ich habe also diese Mundstücktrompete gespielt und dann auch eine Zeit lang Waschbrett.
Das heißt, du bist eigentlich auch so ein alter Jazzer, oder?
Ja, war auch so ein Gefühl. Zu der Zeit gab es ja 2 große Richtungen, die Mods und die Rocker. Und die Mods waren so ein bisschen beeinflusst, später dann von den weniger harten Beatniks. Also die Rolling Stones sind eher in die Rocker-Richtung gegangen, die Beatles-Fans eher in die Mods-Richtung. Und da ging es auch um, hatte man irgendwelche Krebssohlen unter den Schuhen oder die anderen haben sich dann Eisen drunter gemacht. Die einen haben Motorroller gefahren, die anderen Kreidler, also Vespa oder Kreidler oder Lambretta oder Kreidler. Also gab es auch ganze Filme dazu, von Who zum Beispiel und so weiter. Ja, klar, das war so ein Lebensgefühl, wo man also ein bisschen gute Laune, ziemlich viel Remi-Demi, also mit Spaß haben, aber nicht wirklich ernsthaft.
Kommen wir wieder zurück zum Theater. Sollen wir ein bisschen über deine aktuelle Produktion sprechen, die Unterrichtsstunde?
Ja, das Teil heißt ja eigentlich im Original die Lektion, La Lesson oder Lektion. Also je nachdem, es wird in allen Sprachen gespielt, das Stück. Es ist einfach ein Klassiker des absurden Theaters. Ionesco, ein Rumäne, der 4 Jahre nur in seiner alten Heimat gewohnt hat und dann nach Paris gegangen ist. Später dann also der wichtigste Dramatiker der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts wurde. Und seine Stücke werden bis heute immer wieder gespielt in allen möglichen Versionen. Kann man auf YouTube auch mal nachgucken, die Unterrichtsstunde oder La Lektion. Oder
nee, also wenn, dann geht man ins Theater Neu-Ulm, nicht auf YouTube.
Ja, um einen Eindruck zu bekommen, meine ich, sogar über die Vielfalt der Dinge, wie man das anders inszenieren kann. Wir haben einen ganz speziellen Dreh dabei. Also es ist eine Unterrichtsstunde, es dauert auch nur eine Stunde, das Stück, wie eine Stunde eben. Und ein Lehrer versucht, einer Schülerin was beizubringen. Und das ist eigentlich nur ein Bild. Es ist einfach jemand, der dem anderen was eintrichtern will, ihn dazu zwingen will, sich was anzueignen, sich zu verhalten. Das kann man politisch sehen, das kann man ganz individuell sehen. Eltern gegenüber Kindern oder Lehrer gegenüber Schülern. Da gibt es keine Festlegung. Das ist einfach ganz frei der Interpretation des Publikums überlassen. Und es gibt noch eine weitere Figur, das ist im Original eine Haushälterin. Bei uns ist es so eine Art Butler. Und der ist zwar einerseits ein Gegenpart dieses Professors, der hinterher übrigens immer brutaler wird, aber andererseits macht er immer wieder mit. Und wenn man das jetzt so auf aktuelle Ereignisse bezieht, wer wem eigentlich seinen Willen aufzwingen will, wer sich da ducken muss und schließlich am Ende drauf geht, wie die Schülerin, und wer da alles hilft. Also ich könnte da jetzt viele Beispiele benennen. Manche schreien dann auf. Ich bin auch zu uninformiert jetzt über alle Hintergründe. Wir sind trotz unserer Informationen, die wir alle haben, ja trotzdem relativ geblendet von allen möglichen Medien, die uns irgendwas einquatschen. Man weiß gar nicht, mit welcher Haltung wer was von sich gibt. So ist es bei uns auch in dem Stück. Irgendwann kommen die Medien zum Tragen, dann wird nur noch durch eine Filmaufnahme auf die Schülerin eingehämmert. Da macht sich der Professor nicht mal die Mühe, selbst was zu dozieren.
Ah, deswegen steht der Fernseher da im Hintergrund.
Ja.
Da habe ich mich auch schon gefragt.
Ja, da hat er was vorbereitet, gründlich vorbereitete Ausführungen, denen sie mit größter Aufmerksamkeit folgen soll. So fordert er sie auf und dann kann er pinkeln gehen oder sonst irgendwas machen und braucht sich nicht mal mehr selbst die Mühe zu machen, sie zu überreden. Ja, das haben wir doch auch. Jetzt die ganze Propaganda. Jetzt nehmen wir mal Ukraine und Krim. Wer da wirklich durchblickt, weiß ich nicht. Also kriegst jeden Tag eine andere Information. Ja. Wer da behaupten, die Demonstranten, die für Russland demonstrieren, würden jetzt plötzlich gegen, denen würden die Sätze falsch unterlegt. Und wir sind ja nicht in der Lage, das nachzuprüfen. Aber es wird auf jeden Fall indoktriniert, es wird demagogisiert, es wird dämonisiert und man schickt auch seine Leute vor. Also der Hausdiener hat auch Uniform an da, von der einen wie von der anderen Seite. Der Professor kann auch Putin heißen oder Janukowitsch oder von mir aus weiß ich wie, kann ich auch auf andere Länder übertragen, aber das ist so der aktuellste Konflikt und das war auch ein bisschen so ein Anlass zu sagen, das Stück ist einfach nicht zu alt, sondern es ist entstanden nach dem Zweiten Weltkrieg, aber ist so aktuell wie damals oder aktueller sogar.
Hast du es deswegen auch ausgesucht oder war das die Claudia? Die Claudia Riese hat ja auch Regie geführt.
Ja, der Claudia würde lieber solche Sachen nicht machen, obwohl sie sehr politisch denkt. Aber sie ist eben zu sehr, also aus meiner Sicht zu sehr Theaterfrau, als dass sie nicht auch möchte, dass, sagen wir mal, Publikum sich erfreut an dem, was wir machen. Sie hat auch eine andere Art von Politik, wie sie denkt. Eben wahrscheinlich eher weiblich, sagen wir mal, ich eher männlich. Sie hat wenig Sendungsbewusstsein in dem Sinne, während also, ja, sagen wir mal, männliche Theatermacher immer noch so einen Schuss im Kopf haben, sie müssten politisches Theater machen, zumal ich ja ein Alt-68er bin, das muss man ja auch irgendwann mal überwinden. Ja,
ich bin ein neuer 77er und bin da ähnlich.
Ja. Aber wie gesagt, so ein Stück ist nicht unbedingt jetzt zur Unterhaltung des Publikums, aber wir haben eine ganz junge Kollegin dabei, die Katrin Wolf, die jetzt bei uns die dritte oder vierte Produktion spielt.
Wie bist du auf sie gekommen, wollte ich fragen? Wie hast du die zwei Schauspieler, also wie gehst du da vor? Hast du die irgendwo, hast du ausgeschrieben, die haben sich bei dir gemeldet, sind zum Vorsprechen gekommen? Ist das so der normale Weg oder wie machst du das?
Das war jetzt eine ganz verrückte Sache. Wir sind gefragt worden, ob wir beim Donaufestival mitmachen Und da habe ich drei Möglichkeiten angeboten. Erstens, wir entwickeln ein Stück, das wäre am teuersten geworden, da hätten wir Leute herholen müssen und das hätte gar nicht geklappt. Das, sagen wir, das hätte auch 20.000 Euro gekostet mit Übernachtung der Leute und weiß ich was alles. Dann haben wir gesagt, wir nehmen ein fertiges Stück und inszenieren das. Zum Beispiel die Unterrichtsstunde, die hatte ich gerade so irgendwie auf dem Tapet und das habe ich dann im Facebook publiziert. Und da haben sich sofort sowohl für alle drei Rollen haben sich Leute gemeldet. Und wir konnten aber nicht alle drei nehmen, aber die Schülerin, die sich gemeldet hat, die passte uns, die hatte bei uns schon gespielt, bei Willis Wilde Weiber und hat uns sehr gut gefallen, wir haben sehr gut harmonisiert und die ist da genau richtig. Die ist zwar Mitte 20, geht aber auch für 18 durch vom Äußeren her, also ist wirklich eine gute Schülerin vom Äußeren, ist eine gute Schauspielerin, eine gute Kollegin, also das hat sich ergeben. Und dann hatten wir eine Marie. Und da war es aber so, dass wir in der Kürze der Zeit nicht wirklich mit ihr zurechtgekommen sind.
Ach, und dann wurde aus Marie Henry, oder?
Ja, Henry. Und da haben wir dann einen Kollege, der hatte uns vielleicht zwei Monate vorher angerufen und gesagt, er wollte sich nicht aufdrängen, aber wenn wir mal wieder was hätten, sollten wir uns melden. Da haben wir hin und her überlegt und haben gesagt, Mensch, der wäre wirklich ganz gut. Er ist ein echter Brocken, der ist ein bisschen größer als ich und auch kräftiger und so. Das wirkt nochmal ganz anders, wenn der jetzt da irgendwie als der Butler rumspringt, der einerseits zwar die Schülerin warnt und auch den Professor waren, da passen Sie auf, das führt zur Katastrophe und so weiter. Aber dann immer doch wieder mitmacht hinterher. Ne? Er deckt dann hinterher auch die ganzen Sachen, die der Professor macht, deckt er einfach. Ne? Und hat ihm am Schluss sogar, die verrate ich jetzt nicht, eine tolle Idee, wie das Ganze irgendwie so gewendet wird, dass die Leute sich nicht mehr fragen, was da passiert. Ja, also
okay.
Ich finde, es lohnt sich, das anzugucken. Wir haben jedenfalls heute eine Publikumsstimme bekommen. Da war jemand am Samstag drin, das darf ich mal gerade vorlesen. Im Stück geht es darum, mit dem Publikum zusammen etwas zu entdecken. Eine bestimmte Haltung wird aufgebrochen, indem eine neue Haltung auftaucht oder auftauchen will oder noch nicht aufgetaucht ist. Diesen Zustand beim Zuschauer hervorzurufen, gelingt par excellence. Sehr zu empfehlen. Auch der nette Austausch danach. Wir machen das nämlich so, weil das Ganze nur eine Stunde dauert.
Ja, habe ich gelesen.
Danach machen wir sieben, ne? Minuten Pause, so lange brauche ich zum Umziehen und dann kann man sich was zu trinken holen. Und dann machen wir so 15 bis 20 Minuten, wenn die Leute auch mehr reden wollen, noch länger, aber wir wollen es nicht ausdehnen, ein Gespräch. Und da war zum Beispiel jetzt am Samstag, genauso wie diese hier, die das geschrieben haben, war jemand da, der war vielleicht, sagen wir Mitte 60 oder sowas. Ich vermute, er war Lehrer, wir haben ihn nicht danach gefragt, aber er hat so ein paar Andeutungen gemacht, dass er den Professor sozusagen, der hat gestanden, freimütig, dass er viele Züge von dem Professor in sich auch entdeckt hat jetzt und dass ihn das eigentlich vor ihm selbst erschreckt. Im Übrigen hätte er das Stück schon gesehen, als er viel jünger gewesen sei und damals sei es ihm wesentlich absurder vorgekommen als heute. Mit der Lebenserfahrung, die er heute hat, das, was ich da sehe, ist durchaus auch gar nicht absurd, sondern ziemlich real.
So, die nächste Vorstellung von Die Unterrichtsstunde ist wann?
Am kommenden Freitag um 20 Uhr.
Und am Samstag dann auch, oder?
Ja, am Samstag auch. Ja. Jetzt bis Ostern spielen wir es immer Freitag und Samstag, sind noch drei oder vier Wochenenden. Die letzte Vorstellung ist am Samstag, den 19., das ist der Ostersamstag. Das war Deiner Kurz mit Those Were the Days. Die Version ist so langsam, die haben wir nicht langsamer gespielt. Das Original ist ja bekanntlich von Mary Hopkin und es wurde aufgenommen als eine der ersten Produktionen überhaupt in den Apple Studios der Beatles. Der Produzent von Those Were the Days von Mary Hopkin war dann übrigens auch Paul McCartney, der dieses Lied irgendwo bei einer Veranstaltung gehört hatte. Es ist ein russisches Traditional. Und das hat er dann also arrangiert und produziert und Mary Hopkin hat dieses als Welthit für sie, praktisch jeder kennt das Lied irgendwoher, adaptieren können. Und hier die Version fanden wir ganz toll. Deiner Kurz läuft bei uns im Foyer, bevor die Leute ins Theater gehen, öfter und die sind immer ganz begeistert, auch von den anderen Liedern. Wenn wir es schaffen, können wir vielleicht gleich noch eins kleines davon spielen, von der CD. Jetzt haben wir zunächst erstmal eine Aufnahme, die der Paolo eher besser vorstellt.
Sollen wir gleich nochmal in die Musik reingehen, oder? Okay, dann gehen wir jetzt nochmal in die Musik rein. Ich habe nämlich hier ein Album von Fis Fis, Mozart im Morgenland. Die erscheint nämlich demnächst. Das ist eine ganz tolle Nummer. Los geht's. So, da sind wir wieder bei der Plattform auf FreeFM. Hier sitzen Paolo Percoco als Moderator und Heinz Koch heute mal als Gast. Wir sprechen jetzt schon fast eine Stunde lang über das Theater Neu-Ulm, der kleinen Komödie am Petrusplatz, Theaterplatz wollte ich gerade schon fast wieder sagen. Und dem aktuellen Spielplan ist die große Nummer, die gerade läuft, die Unterrichtsstunde, ein komisches Drama von UNESCO, das jetzt am Freitag und am Samstag jeweils um 8 Uhr war es, ne, Heinz, läuft. Und ihr seid alle herzlich eingeladen, euch das anzuschauen. Ich bin mir ganz sicher, dass es sich lohnt. In dem Stück war ich selber noch nicht, aber ich war schon oft genug beim Heinz, um zu sagen, es lohnt sich. So, Heinz, wir sind fast am Ende unserer Sendung, schmeißen gleich noch ein Lied rein. Und ich würde sagen, wir moderieren zusammen ab, oder?
Ja, und zwar moderiere ich in der Form ab, dass ich zunächst einmal mich bedanke fürs Zuhören. Vor allen Dingen auch bei den Leuten, die auf Livestream zugehört haben, eine ganze Menge. Wäre toll, wenn ihr was zurückmelden würdet. Wir wollen ja öfter was machen. Paolo hat mich aufgefordert. Es sollte ein bisschen davon abhängig sein, auch was die Leute hören wollen. Man kann ja viel erzählen, aber wenn ihr sagt, das und das war vielleicht nicht so toll, das war nicht so interessant, hätte doch dazu was, dann können wir daraus unsere Schlüsse ziehen und für die nächsten Sendungen irgendwas draus machen. Und das Zweite ist, ich muss eigentlich den Paolo zwingen, dass er sich die Unterrichtsstunde anguckt.
Alles klar, dann habe ich dem nicht so viel hinzuzufügen, außer zu sagen ja. Und auch danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ihr habt die Plattform gehört. Und du hast jetzt noch ein, Verzeihung, noch ein Lied für unsere Hörer, Heinz?
Ja, das ist auch wieder von Deiner Kurz. Love, when did you go? Wann? Nee, wo ist sie hingegangen? Where did you go?